Wow. Jetzt fahren wir in eine Höhle.
We're going in here. We're going in here. Oh my god, okay.
Ich muss meinen Kopf runterziehen.
We just passed through a tunnel that later on will be with much water up, so we cannot pass. So our strategy was basically pass now, and it's amazing tunnel and with the calm waters, and it's great.
Das ist Vitor Lopez. Er ist Kajak-Guide hier an der Algarve und Gründer von Benagil Eco Tours. Mit ihm sitze ich in einem Kajak und gerade sind wir durch einen niedrigen, fast schon unscheinbaren Felseingang geglitten und plötzlich tut sich eine riesige Höhle vor uns auf.
Jetzt sind wir in der Höhle. In der Höhle befindet sich ein kleiner Sandstrand mit Felsen und man hört die Brandung und wir werden von den Wellen weiter in die Höhle reingespült.
Es ist kühl hier drin und die Stimmen hallen. Das Meer schwappt an die Wände und an den kleinen Strand, der sich in der Höhle befindet. Und Vitor erzählt mir, entlang dieser Küste hier reiht sich eine Höhle an die nächste. Die Algarve besteht hier nämlich aus weichem Kalkstein, der über Millionen von Jahren vom Atlantik geformt wurde. Wind, Wellen und Regen haben über die Zeit dann Gänge und Kuppeln in den Fels gespült, die sich dann heute in Form von Höhlen entlang der goldfarbenen Klippen verstecken. Jetzt aber erstmal herzlich willkommen zu einer neuen Folge Edelweiss Travel Tales, dem Podcast der führenden Schweizer Ferienfluggesellschaft, und herzlich willkommen zu einer neuen Reisereportage in dieser neuen Staffel.
Travel Tales, der Reisepodcast von Edelweiss.
In der letzten Staffel waren mein Kollege Erik Lorenz und ich ja für euch auch schon unterwegs. Erik hat Seattle erkundet und ich war auf den Azoren unterwegs. Falls ihr diese Folgen noch nicht kennt, hört doch mal rein. Dieses Mal nehme ich euch aber mit an die Algarve. Die Algarve gilt ja als eine der beliebtesten Reisedestinationen Europas. Und genau diesen Teil Portugals möchte ich in dieser Folge etwas genauer erkunden. Ich hatte dieses Mal vor allem Fragen im Gepäck wie, was gibt es abseits der bekannteren Strände und touristischeren Pfade zu erleben und was zeichnet diese Region eigentlich besonders aus? Um Antworten darauf zu finden, habe ich mit Menschen gesprochen, die hier aufgewachsen sind oder schon lange hier leben. Menschen, die mir Geschichten von ihrem Leben an der Algarve erzählen, die mir die Natur dieser Region erklären und, so viel sei schon verraten, die mich mit ihrer Begeisterung für die Algarve auf jeden Fall angesteckt haben. Und dieses Mal gibt es noch eine Besonderheit, denn dieses Mal war nicht nur mein Mikro dabei, sondern auch eine Kamera. Ab dem 9. September 2025 könnt ihr also ergänzend hier zu diesem Podcast auf dem Edelweiss YouTube-Kanal, Fly Edelweiss heißt der, sehen, wie so eine Podcast-Reisereportage eigentlich entsteht und ein bisschen hinter unsere Kulissen schauen und die Algarve auch im Bildformat miterleben. Es lohnt sich also doppelt. Bevor wir jetzt aber direkt mit dem Kanu weiterziehen, machen wir erst einen kurzen Rückblick. Denn die Tour mit dem Kajak-Guide Vitor startete auf dem Grundstück von Vitors Eltern, das versteckt an der Küste, etwas entfernt vor der bekannten Benagil-Höhle liegt. Und dort geht's nun los.
And where are we right now?
Okay, we are in a land that my grandparents they bought. Okay, we are just 400 meters from the ocean. They bought this land on 50s, early 50s. And now this became from generations to my grandparents' parents, and now I'm here as well to receive you.
Obwohl es noch sehr früh am Morgen ist, strahlt die Sonne bereits mit viel Kraft auf das trockene Land herunter. Überall auf dem kleinen Grundstück, auf dem wir uns jetzt gerade befinden, gibt es etwas zu entdecken. Ziegen, allerhand selbstgebautes, Gemüsepflanzen und kleine Obstbäume.
And we can already see the ocean.
Yeah.
Looking forward to do a little nice kayak tour with you.
Yeah, sure, we're gonna do it. This time it's the best. Earlier morning as it's the best.
Von hier aus möchte Vitor uns dann zu einer kleinen versteckten Bucht mitnehmen, von wo wir mit dem Kajak aus starten können. Nachdem ich mir den Neoprenanzug angezogen habe, macht Vitor mir begreiflich, dass ich auf seinem Quad Platz nehmen soll.
You can sit one here.
Okay.
With the feet like this. Mm-hmm. I don't use wetsuit.
Like to one side?
One side and one other side. And I'm gonna be riding the motor.
Und dann geht's auch schon los. Mit den Kajaks im Anhänger auf alten Schmugglerpfaden ans Meer.
Das Mikro ist live dabei. Ich bin noch nie Quad gefahren.
Ready to go. This land here, basically, we had potatoes and corn on that time. Uh-huh. That's it. The land is not good much for agriculture. Mm-hmm. No water. You're gonna see on the right the road they open beside our farm.
So that's the smuggler road.
Yes. To control the massive crowds, we add some stones there, a wall of stones. We don't want cars here. We want to protect.
Ja, das war ganz schön holprig, wie wir da mit dem Quad über die Felsen und das Gestein, über Sand und kleine Büsche hinuntergefahren sind, bis der Weg dann in einer kleinen Bucht geendet ist, die nur über diesen kleinen Pfad erreicht werden konnte. Genau dieser Pfad, erzählt Vitor mir dann, wurde früher auch von den Schmugglern genutzt. Das Meersalz liegt in der Luft, der Atlantik schwappt ans Ufer, die Sonne strahlt, der Himmel ist blau und ich freue mich total auf unsere Tour. Denn das, was wir vorhaben, klingt schon in der Theorie sehr cool. Wir wollen mit den Kajaks die Küste mit den dort versteckt liegenden Höhlen erkunden, die man durch teilweise enge, niedrige Höhleneingänge nur mit dem Kajak erreichen kann. Genau das ist übrigens Vitors heutiger Job und den macht er wirklich mit purer Leidenschaft. Ich frage ihn, was ihm dabei wichtig ist.
I don't want to grow up as much. I want to share this, but share with quality.
Yeah.
I graduated in university as an environmental engineer. Mm-hmm. So I'm not from numbers, from mathematics.
Yeah.
I don't want quantity, I want quality. Mm-hmm. But to preserve the place, mm-hmm. of course.
Er sagt, er möchte nicht unbedingt größer werden mit seinem Unternehmen. Er möchte diesen wunderbaren Ort teilen, aber ihn auch schützen. Wir kommen am Strand an, laden die Kajaks ab und lassen die Boote ins Wasser.
And you're in! We are on the water!
Als wir nach kurzer Zeit dann mit dem Boot endlich auf den kleinen Wellen über das Wasser schippern, strahlt Vitor übers ganze Gesicht.
This is unbelievable. It's something different. That's why the caves are classified as the most beautiful caves in the world. Every year become as top 3, top 2, top 1. Well, the waters are clear, really, at this moment. It's about 8 in the morning in the Algarve. So it's so special, these corners. Let's go.
Let's go. Wir sind auf dem Weg zu der wohl bekanntesten Höhle hier. Ein Wahrzeichen der Algarve, die Benagil-Höhle. Warum ausgerechnet diese Höhle so bekannt ist, werde ich nachher noch erfahren.
So, you grew up in this area, right?
I grew up and as a kid I was alone and was so sad for me that I was like 12 years old and the next one was like my uncle with 20 and my other uncle with 22. So I had to grow up quick. So we're jumping from the cliffs, we're swimming. There was no kayaks. We had pieces of wood and we went to the caves, but was frozen, was cold. Now we have wetsuits. We are prepared for everything. From that times we didn't have that. Was great times, but cold as well.
Vitor erzählt, wie er als Einzelkind mit seinen älteren Onkeln hier unterwegs war. Damals noch ohne Kajaks und ohne Neoprenanzüge. Stattdessen schwammen sie auf Holzstücken hinaus zu den Höhlen und ja, sagt er, das war ziemlich kalt.
What does this place, the landscape, the nature mean to you?
My life means all my life, my heart. So that's why from all locals, My parents, my grandparents, they never sold the house. And I use a sentence, I use a word, some words that they used to tell. It's, I born here, I grew up here, I will die here. That's what I used to tell to everybody that asked me this, that question. And every day they ask me. So that's what I'm doing.
Vitor sagt, ich bin hier geboren, ich bin hier aufgewachsen und ich möchte eines Tages an diesem Ort auch sterben.
Why do you think you have such a deep connection to this place?
First, as an environmental engineer and connected to the nature, I'm the first guide here as well, kayaking and talking and being walking with tourists for many years. And it's a pleasure for me to take people to the caves.
Vor über 25 Jahren hat er sich hier selbstständig gemacht, um anderen Menschen die Schönheit dieses Ortes näher zu bringen.
What do you want the people who are coming here to take away from this place?
First, I always want them take a piece of our heart. I'll give a piece of my heart to them because my heart belongs here.
My heart belongs here. Er möchte, dass die Menschen, die hierher kommen, ein Stück seines Herzens mitnehmen, denn sein Herz gehöre genau hierher. Wir paddeln vorbei an den ockerfarbenen Klippen, die sich weit hinaufziehen, dem hellen Sand der kleinen Buchten, die immer wieder auftauchen zwischendurch, und ich bin total fasziniert von der Magie dieses Ortes. Und ich frage Vitor, warum er immer wieder hierher zurückgekehrt ist.
Because much more I travel around the world, in some places more I like my place. It's tiny, it's one of the safest place. We have more than 300 hours a day, a year of sunny, great sunny. So we have great conditions, good food, good meal. So great people. Also the tourists coming are amazing. I love contact with people. So this was part of me. I have to do it. And I will keep doing. My father is 60, over 65, and my father keep going. He's keep coming with us, so he wants to come. So it's amazing to see these things. So I want to keep, and I want to do till 90 at least.
That's a goal.
Yeah, or 91.
Er erzählt, dass er viel gereist ist, aber hier gäbe es einfach tolle Menschen, so viel Sonne, gutes Essen und er liebe seinen Job. Und dann fügt er hinzu, er möchte das machen, bis er 91 Jahre alt ist. Ich frage ihn, was dieser Ort hier persönlich für ihn so besonders macht.
Well, everything involved. The calm, being here, inspires to be calm. You take your life peace, calm. The sound of the nature, the water hitting the rocks, it's like a kind of, there's people doing yoga, other things, and I think this is my yoga, a bit my escape. There's like a shampoo, you go into your shower, you take your shampoo to clean all over, and a shower gel to clean all over you, and this cleans your mind. We clear up if you have a problem, anything. I would never transport that to the guest and to the water, but I will cure here. It's perfect spot. It's amazing.
Für Vitor klärt dieser Ort also den Geist und er tut der Seele gut. Er sagt, dies sei sein Yoga. Dieses Empfinden kann ich sehr, sehr gut nachfühlen. Wir nehmen jetzt direkten Kurs auf die Benajil-Höhle auf. Und als wir ankommen, sieht man erstmal nichts als einen, ja, unscheinbaren Bogen im Fels.
What's happening right now?
So we are arriving to Benajil Cave, the famous cathedral, no one, only for us, amazing.
Aber kaum, dass wir hineingleiten, öffnet sich über mir eine riesige steinerne Kuppel. Und in der Mitte klafft ein rundes Loch nach oben, durch das das Sonnenlicht hereinfallen kann. Vor uns liegt ein kleiner Strand in der Höhle, den man aus Schutz heutzutage aber nicht mehr betreten darf. Und alles wirkt gleichzeitig still und so monumental.
Could you describe why is this one so special?
Because it's big. It's like a cathedral. It's huge. And you have a hole created by the erosion on the top that falls down, one day falls down and open a hole. So the sun can comes down. and we have a clear, beautiful sea.
Das ist auf jeden Fall ein ganz besonderes Erlebnis und ich kann gut nachvollziehen, warum man sie hier die Kathedralenhöhle nennt.
Very special. This is a special place, really special, beautiful. It's there is no words to describe this. For more I could be here talking with you. I still think I cannot pass so the passion that I have. The tourists, they're leaving. When they leave, they just tell me thank you. Thanks Victor. This was the highlight of in Portugal and probably one of the best in my life. It's such a beautiful, huge place made by nature that even people we don't control. So perfect. It's the perfection in earth.
Und das kann ich wirklich nur unterstreichen. Ich bin tief beeindruckt von diesem Trip und danke Vitor für dieses eindrucksvolle Erlebnis, das noch lange und schön nachwirken wird. Die Faszination über die Natur begleitet mich auf meiner Reise an der Algarve sehr präsent. Mein nächster Gesprächspartner teilt diese Begeisterung nämlich auch. Er widmet sich quasi sein ganzes Leben dem Lernen über die Natur und von der Natur und dem Naturschutz.
We are going to the nature now. We are going to the hills.
Mm-hmm. To which hills?
Serra de Caldeirão. It's in the beginning of Serra de Caldeirão. We are going to a small protected area called Font Benémola. Mm-hmm. It's a very nice place with lots of nature. Mm-hmm. And we are going to do the small walk.
That's so beautiful. Why did you choose this place exactly?
Here in this point, because it's a good meeting point.
No.
It's a small protected area. It has lots of nature. There is a nice and very popular round walk, easy walk. Mm-hmm. It's close to Lolé. That's where I live, so it's just very accessible. And also very nice in this time of the year. Lots of nature, lots of birds, lots mm-hmm. of water flowing, mm-hmm. lots of flowers. Mm-hmm. So I think it's a good option. Okay.
Beautiful. I'm looking forward.
Ich treffe João Ministro auf einem Parkplatz in einem kleinen Dorf bei Lule. Er ist Umweltingenieur und leitet heute Proaktiv Tour, eine Agentur für nachhaltigen Tourismus, an der Algarve. Gemeinsam wollen wir ein Stück ins Hinterland aufbrechen. Auf dem Wanderparkplatz angekommen, gibt es auch direkt den ersten Vogel zu hören.
Ah, we hear the sound. What is it?
That's a woodpecker.
Das Klopfen des Spechts ist ziemlich laut zu hören.
And
there's another one.
Yes. That's a this nice bird singing. It's what we call the blue rock thrush.
Okay, that's a tricky name.
Yes, it's a tricky name. Let me show you. I'm a birder also, so that's why I know quite well the bird names. But I will try to give you the German name. Wait.
Oh, the German name, yes.
Well, Blaumerle.
Blaumerle,
yeah,
okay.
Yes, okay.
I didn't know that one. Oh, that looks beautiful.
Yes, it's not a very common bird.
Yeah.
If you see in the map,
yeah,
you don't have this bird in Germany, you see? It's a more Mediterranean bird, mm-hmm, okay? Mm-hmm. So that's
can you describe a bit how it looks like?
It's a very nice bird. It's look like a blackbird. It's from the same family of blackbird, which is a very common bird in gardens. Mm-hmm. But the male, it's blue, totally blue, you see? Very quite nice, bright blue. Mm-hmm. The females are brownish. Mm-hmm. But they breed here, and the male sings very well, normally on top of on the tree or also top of stones on rocks. It's a common bird where we have cliffs and stones, they are common there. Mm-hmm. But they also breed in old houses, abandoned houses. Mm-hmm. That's why you can also see them in old parts of the towns, at least here in the Algarve. Mm-hmm. But here it's a good place because there's lots of ruins also, mm-hmm, and some cliffs, so it must be somewhere. Mm-hmm. But it's a typical bird from Mediterranean, so for people that lives in the north of Europe and they like birds, this is one of the birds that normally people like to see, okay, or at least try to look for.
João hat sich ja gerade schon als Birdie geoutet und erzählt mir, dass er früher in einer anderen Region Portugals schon zum Schutz von Vögeln gearbeitet hat. So viel kann ich schon mal sagen, der Specht und die Blaumerle werden nicht die einzigen Vögel bleiben, die wir während unserer Wanderung bestaunen werden.
My background is environment. Okay, so I'm an environmental engineer. So for several years I was working with nature conservation in the Sadustu area. The idea was protecting and preserving birds.
Und mit dieser Leidenschaft gründete er später Proaktiv Tour. Heute organisiert er mit seinem Unternehmen Wanderungen, Vogelbeobachtungstouren, Fahrradausflüge und auch Workshops rund um traditionelle Pflanzen und das Wissen darüber. Bei all dem geht es ihm darum, den Menschen die Natur und Kultur seiner Heimat näher zu bringen und dabei dann beides zu bewahren. Er erzählt, momentan sei eine deutsche Wandergruppe mit seinem Unternehmen unterwegs.
And they come mostly for walking, but also for the nature, the weather, of course, and also for the food, because it's quite good, as you might know.
Ja, die Sonne, die Natur und das gute Essen, das macht doch ein wunderbares Leben aus, oder? Ausreichend gute Gründe jedenfalls, die auch mich vor einiger Zeit dauerhaft nach Portugal gezogen haben. Und nun freue ich mich, weitere Teile Portugals mit euch erkunden zu dürfen. Ich frage João, welchen Teil der Algarve wir denn nun genauer erleben werden.
So, normally, well, we are in a small protected area, okay, in the Lolé Council. And the main reason why it's so special is because it has water all over the year. As you know, water is a quite important issue in the Algarve. In summertime, many rivers are dry. But this small stream which we have here, which is called Benémula, see, it has water all over the year. And you see this blue line, it's a water stream, and it's called Benémula stream.
Benémula,
yes. Mm-hmm. Of course, having water, lots of flowers, lots of birds, lots of insects, lots of mammals. And also, so that's one of the reasons why the place is very special. But also, because as you will see, we are in a changing landscape area. Mm-hmm. Algarve has different kinds of landscape. It's a quite special region for nature lovers.
That's so interesting because I think most of the people know the Algarve mostly for the stunning beaches and the coastline, of course, but it has a lot to offer in the land. Yeah.
So you see, yes, that's true. Most of the people know the Algarve only because of the sun, the weather and the beach, mm-hmm. also the Gulf. But if you look in the map of the Algarve, most people just know a very small stripe of the Algarve. More than, I would say, probably more than 80% of the Algarve, it's not sand and beach, it's farming area and also forest, mostly cork forest. We are in the transition area between what we call Barrocal, which is the limestone we see here, but the mountains. And the mountains, it's the cork forest. And the rock, it's also different kind of rock.
Ich bin schon jetzt so beeindruckt von der Vielfalt der Algarve. Über die Traumküsten und Strände mit den Kalkgesteinen hinaus, die wir ja gerade schon mit dem Kajak erkunden konnten, hat das Hinterland noch so viel mehr zu bieten. Wir befinden uns in einer Übergangszone, erklärt mir João, nämlich genau im Übergang zwischen diesen Limestone-Küstenstreifen und den Korkeichenwäldern in den Bergregionen. João verrät mir, was gerade diesen Ort, neben dem ganzjährig fließenden Wasser und der Biodiversität, vor allem für ihn, noch spannend macht.
And there is also something interesting here because there is also a connection with this long distance walk which is called Via Algarviana.
Yes.
Probably you've heard about it.
Yes, and I just read that you've been part of...
Yes.
What did you do?
I was the manager. For many years I used to work in this environmental NGO called Almarge, and I was in charge of putting this trail on the ground, you know. Mm-hmm. So I did it from the zero until it was inaugurated. Mm-hmm. So for 10 years I was just making the trail and all the promotion and, you know, and it's going quite well nowadays.
That's impressive. Could you tell us, like, give us an briefly overview about this trail?
Yes, it's a long-distance trail, 300 kilometers, and it crosses the Algarve by the mountains. It starts in the northeast part of the Algarve, by the border with Spain, in a place called Alcotín. And then it crosses all the hill area of the Algarve, and it ends in the southwestern, in Sagres, Cape St. Vincent. Mm-hmm. And basically it crosses the Algarve from one point to the other. It's divided in 14 parts, so people can come and they walk each day from place to place, you know, and they have always accommodation in each place.
Diese seit 2009 geöffnete Langstreckenwanderung führt also quer durch die Algarve und Joao hat die gesamte Entstehung als Manager mitbegleitet und damit etwas geschaffen, das heute großen Anklang bei allen wanderbegeisterten Menschen und RadfahrliebhaberInnen findet. Joao selbst wuchs schon sehr naturverbunden in der Region Lule auf und setzte sich quasi sein Leben lang ein für den Naturschutz. Er studierte in dem Bereich, engagierte sich in Organisationen und war eigentlich immer umgeben von Menschen, die auch sehr naturverbunden sind.
I've been activist for many years, you know, trying to protect and preserve the nature. I'm still quite involved in some projects, so this is, it's in my blood.
When you say it's in your blood, what do you mean by it? I mean, how and why are you so drawn to nature?
Well, because in my background, you know, my father used to have a farm, so my grandfather also used to go a lot to the countryside. I have several friends who were working also in nature, so all my background, you know, give me this opportunity to get a close contact with nature. And then in the high school, I also met people that were much connected with nature, so it's kind of destiny, you know.
Aufzuwachsen an der Algarve und so tief eintauchen zu können in die Natur dieser Region, bedeutete auch, auf die Probleme aufmerksam zu werden und genau dort dann aktiv zu werden, wo noch nicht gut geschützt wird, erzählt mir Joao. Er sei permanent dabei, sich im wahrsten Sinne Wege zu überlegen, wie man Menschen wieder für die Natur und damit auch für den Schutz begeistern könne. Und die vielen Wanderwege, die wie dieser, erdacht und umgesetzt und promotet werden, seien der beste Beweis dafür, dass zum Beispiel der Bereich Tourismus auch nachhaltig gestaltet werden könne.
There is still a long way to do, to manage and to preserve and to protect our rich diversity. Many people don't know, but the Algarve is the most richest area in Portugal for biodiversity. We have more than 1,000 different plant species. We have more than 350 bird species. It's lots of dragonflies and butterflies. It's a very rich region. It's the richest region in Portugal for nature because we are placed in a very strategic place, you know, near Africa and the Mediterranean, also by migration route for birds, different kinds of landscape. And we are not taking very well care of these values. Of course, things are changing, but still very slow. So that was one of the reasons why I got so much into these kind of things. And that's why also I work in ecotourism, mm-hmm. also in a way to show and preserve this.
Dass die Algarve der biodiversitätsreichste Teil Portugals ist, wusste ich auch noch nicht. Ich frage Joao, wie er sich nachhaltigen Tourismus vorstelle.
There is also a tourism which can be very profitable, mm-hmm. it can be more responsible, mm-hmm. and the Algarvian is a proof of that. Rota Vicentina the same. So all these new ways of tourism are showing that it's possible to produce economy, but also at the same time support the local economy, support the communities, mm-hmm. Giving back something to the territory, mm-hmm. and also using the nature and culture in a good way. Mm-hmm. I think that's the future, to be honest.
To find a good balance between protection, support and getting knowledge as well.
For sure. Mm-hmm. I think things are changing, so fortunately. People are much more aware of the need of the importance of nature. 15 years ago, when we start doing this kind of trails, and we used to talk with people in the mountains, every time we were talking about this big trail, the Via Algarviana, and we'd say that people will come to do these walks, people were a little bit like, what? People paying to walk 20 kilometers a day? why is that, you know? But yeah. Now things are changing. Now people are recognizing that walking in nature, it can also be very good for your health, your mental health, your physical health. And that's a change that we have been seeing in these last 10 years, you know, and that also makes very interesting the way people look at nature. So we need to continue to work on these things to prove that nature, it's something very valuable.
Ich finde es spannend zu sehen, was sich in den letzten Jahren bereits verändert hat. Vor 15 Jahren, erzählt mir Joao, stießen seine Ideen noch auf großes Unverständnis. Als er damals in den Bergregionen von einem Wanderweg sprach, der BesucherInnen aus aller Welt anziehen könnte, schüttelten die Menschen nur den Kopf. Warum sollte jemand dafür bezahlen, in ein anderes Land zu fliegen, um dann freiwillig 20 Kilometer am Tag zu laufen? Und Laufen ist auch ein gutes Stichwort, denn wir wollen jetzt auch noch ein paar Schritte gehen. Aber weit kommen wir nicht, denn überall blüht und duftet es.
These kind of areas, limestone areas, it's very interesting for plants. Lots of different plants. Mm-hmm. Rosemary, lavender, thyme, different kinds of thyme. There are some thymes which are exclusive from this area.
Zwischen den Felsen und dem Bach breitet sich eine typisch mediterrane Landschaft aus. Überall duftet es nach Thymian und Rosmarin, nach Lavendel und wilden Orchideen. Joao erzählt mir, dass es Thymiansorten gibt, die nur in dieser Region wachsen. Und dann zeigt er mir die immergrüne Zistrose mit ihren graugrünen Blättern und den papierdünnen rosafarbenen Blüten. Diese sogenannten Rock Roses prägen das Bild hier ebenso wie die mächtigen Johannisbrotbäume, die längliche Schoten haben, in denen große Kerne enthalten sind. Aus ihnen entstehen heute zahlreiche Produkte, vom glutenfreien Mehl für Brot zum Beispiel oder andere Nahrungsmittel wie Schokolade bis hin zur Verwendung in der Kosmetik. Ich bin beeindruckt von der Vielfalt und ganz beseelt von all diesen tollen Düften um mich herum.
And it's the range of the season, it's also quite big. People think it's only in spring, but no, already in January you start having flowers, which goes until the end of the spring, you know, in May, June still have flowers. Even in summer, some plants have flowers. So the place, even in summer, when it's very hot, it's still very green, and there are always some flowers blossoming because it's Mediterranean vegetation. And the Mediterranean vegetation is still, it's quite rich, very well adapted to the heat. And to the small quantity of water, of course, but it's still very nice.
Und dann kommen wir zu meinem absoluten Favoriten. Wir bleiben bei einem Strauch mit silbrig-grauen Blättern stehen, dem Currykraut. Zwischen den schmalen Zweigen sitzen kleine gelbe Blütenköpfchen, die schon etwas trocken sind und fast verblüht jetzt, aber doch noch diese leuchtende Farbe haben, die sich deutlich von diesem silbrig-grün der Blätter abhebt.
This is what we call the wild curry.
Oh my you know, God, the curry. This is the curry one.
Yeah, the wild one, you know, the wild plant of curry.
And you can use those flowers?
Yes, people in the old times, people used to put it on food also to give a kind of this sweet sweetness smell and, and taste on food.
Dieses Kraut verströmt einen intensiven Duft, der sofort an Currypulver erinnert. Allerdings, das bekannte Curry-Gewürzpulver, das wir zum Beispiel aus indischen Gerichten kennen, ist eine Mischung aus vielen verschiedenen Gewürzen, während Currykraut eine einzelne Pflanze ist. Sein Aroma ist würzig, leicht harzig und doch unverkennbar curryartig. Joao erzählt mir, dass das Wissen über all diese Pflanzen zwar vielerorts verloren gegangen ist, es inzwischen aber eine Rückbesinnung gibt. Man versucht, dieses Wissen zu bewahren und mit neuen Ansätzen zu verbinden, etwa in der Architektur, wo traditionelle Bautechniken mit modernem Design verschmelzen. Genau für diese Verbindung von Wissensvermittlung und Naturschutz setzt sich Joao ein, persönlich, aber auch mit seinem Unternehmen.
So that's what we do. We do nature, tourism activities.
What's the name?
Proactive Tour. The name, it's basically we want to be proactive, you know? We want to give back something to the territory.
Wir gehen weiter. Als wir dem Flüsschen, dem wir schon die ganze Zeit folgen, näher kommen, sehen wir plötzlich einen Eisvogel davonfliegen.
Interesting, because it's a good ecological indicator. Their presence means that the water is clean, because they feed only on fish. So if they are here, it means there is fish in the water, which means that the water is clean. Eh?
I think they are called like the diamonds of the birds or something.
I don't know. I don't know the German name, but everybody knows the name of kingfisher. It's very nice.
Nun laufen wir schon eine Weile und ich möchte von Joao wissen, wie sich in der Natur fühlt.
Yeah, it's very relaxing. It's a very good way of getting away from your daily base life, you know. It's a good way of forgetting a little bit the normal problems of every day. It's a good way of also looking for problems in a different perspective. So nature gives you this kind of sense and tranquility that you need to think about certain things. So that's why also, you know, hiking, in long distance hike, also it's much used for people that needs to think about their life and to enjoy nature. But there is a kind of in this kind of trips and in being in contact with nature, sometime it's not just going there and go back. You need to stay there a while. It's getting more popular for people that want to, you know, to think about life, think about work, just to relax, to have a more relaxing. It's very good. It's very important, you know, to de-stress, not getting away from the stress. And nature gives you this, so I also use it.
Zum Ende unserer kleinen Wanderung zeigt mir noch eine Korkeiche und erklärt, wie die Rinde geschält wird. Das ist ein Handwerk, das seit Jahrhunderten weitergegeben wird. Alle 9 Jahre darf ein Baum geerntet werden.
We have to talk about cork.
This is a cork. Okay. And this is what we call the virgin part, because there is always one part of the tree that you don't harvest. The cork tree, it's our national tree. It's a protected tree. And it's been like that already for several centuries. Eh? And there is a specific rule on how to remove the cork. How many years you need to respect until you take again the cork? You know how many years?
No.
9 years.
Wow.
So every time you remove the cork, you need to wait 9 years until you can harvest again, okay?
I saw some cork trees with numbers.
Yes, because it is the year they took the cork. If you see a 9, it means that it was taken in 2019. If there is a 3, it means it was taken in 2023. If there is a 5, it is 2015, okay? So, the cork is basically a skin, you know? It grows from inside outside, like you see over here. You see, this is already quite large. So, and then every 9 years, they have to remove the cork, okay?
Aus dem Kork entstehen dann hinterher längst nicht mehr nur Weinkorken, sondern auch Taschen, Schuhe oder der Kork wird als Baumaterial verwendet. Die Korkeichen, die Kräuter und all diese Eindrücke haben mich wirklich in den Bann gezogen, sodass ich dann hinterher kaum gemerkt habe, wie schnell die Zeit vergangen ist. Wir sind einige Stunden entlang dieses kleinen Bachs gelaufen, der in der Hitze für Abkühlung gesorgt hat, und zwischen den duftenden Kräutern und flatternden Schmetterlingen konnte ich durchatmen und eintauchen. In die Wege abseits der bekannteren Küsten der Algarve. Ein Ausflug ins Hinterland lohnt sich also in jedem Fall. Am Ende erzählt mir noch, dass oft im Landesinneren unterwegs ist, aber die Westküste aufgrund der wilden Natur genauso liebt. Und genau dorthin geht es für mich als nächstes auch. Wir kommen an einem Strand an der Westküste an und auf mich zugelaufen kommt Martha. Martha ist Surflehrerin und hat mit ihrem Bruder zusammen die Freeride Surf School hier an der Algarve gegründet.
Hi! Hi, you're Martha. Hi, I'm Jana. Nice to meet you.
Nice to meet you too.
Hi, thank you so much for making the time.
Hi, Bastian.
Nice to meet you too.
Sie begrüßt Sebastian mit der Kamera und mich und dann richtet sich ihr Blick sofort auf das Meer.
What do you exactly look
for when you watch the ocean to see if it's good or bad conditions?
What do I look? Normally, if I look for surf lessons, I would look for the banks. It's not a reef, it's a beach break. So I see like where there's a bank of sand, like more banks, like it's more shallow. The waves there, they run really nice mm-hmm. for whitewater training. Yeah. Mm-hmm, mm-hmm. If I look for myself or for another, for intermediate level, I will look for the wall of the wave. Mm-hmm. If the wave makes a nice wall. And you see it's not, it's like mm-hmm. breaking. Mm-hmm. On the back, sometimes there's one wave that holds, but it's like it needs more, a bit more size, a bit more water. Mm-hmm. Maybe the direction of the swell mm-hmm. is not the most correctly. Mm-hmm. Yeah, more or less that.
Um die Wellen noch besser beobachten zu können, steigen wir gemeinsam die große Sanddüne hinauf. Wir setzen uns in den warmen Sand und vor uns liegt dieser breite Strand, fast menschenleer. Das Meer schimmert blau-grün in der Sonne und hier oben auf der Düne weht auch ab und zu mal ein Wind.
Oh look, this is now the set. So I looked, I should always wait for the set, you know? Mm-hmm. Many people don't know how to, they like had some lessons, but they don't know know the sea, so mm-hmm. if you want to really see the conditions of the ocean, you really have to wait like 10 to 20 minutes to see when the set comes, so mm-hmm. it's the biggest waves. Mm-hmm. So now I saw and I already see shore breaks here, mm-hmm. not good. But yeah.
So what do you mean by saying seeing the set? Like, because I have no clue.
Okay, so I have no clue. Mm-hmm.
What is a set and like how do I figure out
The set, there's always waves coming like you see now, yeah, there's some waves coming, they have like half a meter kind of that and they're consistent, but then every 5 minutes, every 2 minutes, every 7 minutes, every 10, depends on the sea conditions. There's a set of waves that are bigger and we call the set. Mm-hmm. So when you trying to plan your surf session, you should always see if the set waves are too big for you or not, you know, mm-hmm. because mm-hmm. they can look small and then suddenly there's like a freak set that yeah. washes you away, mm-hmm. you know, mm-hmm. so mm-hmm. That's one more thing that mm-hmm.
So you have to wait for several sets to see if there's a crazy set in between.
No, I think you can see like one two sets, mm-hmm. you can mm-hmm. see already that if the waves are good for you or not.
Martha beobachtet also die Wellen in einem Set ganz genau. Daran kann sie erkennen, ob die Bedingungen zum Surfen gut geeignet sind oder eher nicht so.
We are in Praia de Corduama. Mm-hmm. You can access to this beach from Vila do Bispo, the little village of Vila do Bispo that is about 20 kilometers from Lagos and about 10 kilometers from Sagres, and this we call the west coast mm-hmm. of the Algarve.
Die Westküste unterscheidet sich deutlich vom eher bekannten Süden. Statt Ferienorten und geschützten Buchten bestimmen hier lange Strände, kräftige Atlantikwellen und eine weitgehend unberührte Landschaft das Bild.
So this is normally the best place to surf mm-hmm. In the Algarve. Mm-hmm. If you go to the south part of the Algarve, like next to Lolé, there's no waves. Mm-hmm. So if you go to the west, you get some waves. And this is part of a natural park. Mm-hmm. And it's called the Costa Vicentina. So we have the Saint Vicent point in Sagres, you heard about. Mm-hmm. Mm-hmm. So a holy place there and also where the lighthouse is. Mm-hmm. And all this coast until Sines is called Costa Vicentina mm-hmm. for St. Vincent and is protected since the late 80s, beginning of the 90s. So you see there's no constructions around mm-hmm. and there's no infrastructures around the beach.
Nicht weit von hier liegt das Cabo de São Vicente, das westlichste Kap des europäischen Festlands. Schon die Römer nannten es Promontorium Sacrum, was so viel heißt wie das heilige Vorgebirge, weil sie es als das Ende der bekannten Welt betrachteten. Später entstand dort ein Kloster und heute prägt der Leuchtturm die Klippen. Das ist einer der stärksten Leuchttürme Europas. Aber jetzt erzählt mir Martha erstmal von ihrer Verbindung zum Meer, vom Surfen und davon, wie sehr dieser Ort hier ihren Lebensweg geprägt hat.
I always feel very grateful to be here and I feel also blessed that I can spend most of my time here. When the conditions combine to like it is now and everywhere else it's really windy and you just want to be sheltered by the wind or you want to go surfing to a place where the wind doesn't break the waves, I come here and not just the waves, I mean all the cliffs and the ocean and the sand, the dunes, I don't know, it's just, it's very dramatic also. You can look and you see these big cliffs going down to the ocean and the constant waves coming to the beach. For me, it's my special place and my favorite place actually. I sometimes don't believe that I'm actually here. Mm-hmm. And if I have any problems or troubles, and I had, you know, everyone has a long time here, more than 20 years, and you can come to this beach and you look, and still when it's green, because it's not going to stay for long, and you feel that you're so small and this nature is here for so long and you've been, you have to be grateful to be enjoying the place. Mm-hmm. And just be.
Ich spüre, wie Martha innerlich ganz ruhig wird, sobald sie über das Meer spricht.
You see, like coming here, you get in love, no? It's like so pure and so wild and I don't know, I think this was the place that I really felt better. Maybe I still have to try another place, but I do think, and even traveling around the world, I always, if I think back, this is the place I want to be. Mm-hmm. I don't know, you maybe feel the same because it's a weird energy it has here, no? Mm-hmm. Just keeps you here.
Sie denkt, dieser Ort, ihr absoluter Lieblingsort, hat eine besondere Energie, die einen irgendwie da behält. Ich frage sie, wie ihre Verbindung zum Meer ist.
Let me see. I've always been close to the ocean since I was very, very young. My parents had a house in front of the ocean, so we could just walk to the ocean. And I've learned to swim very early from, at that time, with 4 years old, I could swim in the ocean, and I've always been happy in the ocean. Like, for me, being at the beach 3 months every year. After I grew up, I stayed a bit more apart, not very, very much apart, but I went to Lisbon, I went to study, but fortunately, Lisbon has a lot of surfing around.
Sie erzählt, dass sie schon immer nah am Meer gewesen ist. Als Kind konnte sie zu Fuß zum Meer laufen und mit 4 Jahren konnte sie bereits schwimmen. Auch als sie zum Studieren nach Lissabon zog, hatte sie viele Surfgelegenheiten in der Nähe.
But in the beginning I was a bit scared of the surfing, because I tried. My brother was already like a professional surfer, maybe when I was 15. He was very skilled person and I tried when I was 15 and he was about 12, 13. He just had started. I didn't really like it because it hit my nose and my mouth because, you know, if you try to stand up, there was no waves. We were in Quarteira, it's like next to Lolé. It's a beach with no waves almost. I don't know why. We had like this big board from windsurfing. This was probably in the 90s, late 90s. And I tried and the board just hit me on my face and my lips got really swollen. And I was like, oh my God, I look so bad. I'm never going to do this anymore. So because I wanted to be close to the ocean, we decided, okay, why don't you try the bodyboard? Because it's soft and it doesn't hit you. And at the time, I don't remember there was any girls that I knew that was surfing. And there were some Brazilians around and they all bodyboard. And so I bodyboard.
Sie erzählt mir von ihren Anfängen im Surfen und von einem Unfall, als ihr Surfbrett sie im Gesicht traf. Nach diesem Unfall, erzählt sie mir, wechselte sie zunächst aufs Bodyboard. Damals, so sagt sie, gab es kaum Surferinnen an der Algarve, schon gar nicht Portugiesinnen. Wetsuits passten nicht, es fehlte an Ausstattung und vieles war teuer. Ich frage sie, warum sie trotz dieser Hindernisse immer wieder zurück ins Wasser ging.
So a lot of challenges, but you still decided to, I want to do that, I want to try, I want to go to the ocean, I want to experience that, even if it's very uncommon at these days. Do you remember why?
I think because I really wanted to do sports in the water. And actually, I also wanted to be a surf teacher, you know, because I saw the surf teaching, because I stayed before we opened the surf school. I worked for one season in the summer in between jobs. I stayed here in a friend's surf camp and I was working on a beach hut in Amado Beach. And the Amado Beach was such a nice beach. It is such a nice beach. It's so easy. The waves were so beautiful. The beach was like the most beautiful beach I've ever seen. I was like, oh, it's called Amado because it means the loved one. I was like, oh, this is so special. And I can feel a special energy. And it was very, very beautiful. And I said, oh, if I want to be a surf teacher. And I could see people being so happy. And I see so many foreigners, girls, learning to surf. I was like, oh. It's possible. I can do it.
Sie erzählt mir, dass sie insgeheim immer diesen Wunsch hatte, irgendwann mal Surflehrerin zu werden. Und noch bevor sie selbst wieder zum Surfen kam, gründete sie zusammen mit ihrem Bruder eine Surfschule. Ich frage, was sie ausgerechnet zu diesem Schritt bewegte.
Okay, so we decided to open a surf school and I was going to do the marketing. So I was still not the surf teacher, so to a surf school, and I could bodyboard. And actually I could surf on a longboard at the time. I would not do it so many times, but I could already surf a little bit. And actually he told me, my brother is like, you know what? You should start surfing because we're not going to teach bodyboard. So get on the board, get on the board and surf. And the dog, because we had another partner, we didn't start just the two of us. We start with someone from here, a local friend of ours. Three of us started, and he was a surfer too. And he had this dog, super funny, called Pamela. And she ate my bodyboard. One night she's like chewing all my bodyboard, and I was like, okay, so now it's that was a hint. Like, okay, no bodyboard, go surfing. She cannot chew the surfboard, it's too hard, and she didn't. So this was the end.
The end of bodyboarding, the start of surfing.
Ein lebensverändernder Moment also. Ein Hund zerfetzt ihr Bodyboard und Martha beschloss, sich endlich wieder aufs Surfbrett zu stellen. Von da an verfolgte sie dann ihren geheimen Traum und heute ist sie Surflehrerin in ihrer eigenen Surfschule.
I know it's a big question, but what does surfing mean to you today?
Well, surfing in this time is, it means my life, not just because it's my business. Also is my hobby, it's my sport, it's not actually my hobbies, because for me it was so hard to being able to enjoy it, and it took so much time, it still takes, that I think for everyone, I mean it's easy to stand up and take some waves, but then when you want more and you went more challenging places, challenging waves, challenging yourself. You need to put in a lot of effort, a lot of time into it. So actually now it's my life. It's actually my happy place, my sad place, everything. And it's also, as I told you before, it's very therapeutic. And when you're surfing, normally you don't think of anything else. Mm-hmm. Because you have to worry about where to take the wave, when to take the wave of the other people. There's so many things happening that nothing else is there. Mm-hmm. It's like an escape. You go surfing? Okay. No phone, nothing. There's always this excuse because you're like, oh, I cannot pick the phone because I was surfing. I know there's like some phones that are waterproof, but who wants to be with surfing with a phone, please? It's the only place. Mm-hmm. It's amazing.
Bevor ich mich von ihr verabschiede, frage ich sie noch nach einem Erlebnis, das ihr besonders in Erinnerung geblieben ist.
There was like a nice situation you talking. It was a very special day. We were all here. There was no wind. There was this place in the right side of the beach, and there was not much sand on that side, and there was a rock sticking out, like super dangerous, like, and it was right on the place where we would surf. And for one side it was really good because no one would be there. So I went with another friend of mine, a girl, she's from Norway, good friend, and we were so happy. We were like there, it was no wind, and we were like, we had to be careful with the rock, and we were surfing, and it was such a beautiful moment. And suddenly, to make it more beautiful, you see this movement, and you see like a fin, and you're like, what is this? And two big dolphins came. Too big, and they were really, really close to us. And because everyone says, you've seen dolphins, you can see sometimes far, but they were so close. And I don't think they were interested in us at all. I think they were fishing under because there were rocks and they're fish. And it's the first time, and I've been with dolphins before, but this was so special. You get goosebumps. You really feel that you're nothing there, you know? Like, they don't even bother about you. They're doing their own thing. They are part of the ocean.
Also so ein Moment, wenn du surfst und dann plötzlich neben dir Delfine auftauchen und dich umgeben, das stelle ich mir wirklich sehr imposant vor. Und zum Abschluss stelle ich ihr noch eine letzte Frage. Hat sie sich jemals als Teil des Meeres gefühlt?
Very interesting question. I think I did actually feel part of the ocean. I don't know how I can tell you, but I think I have all these thoughts, like when I'm in the water, like maybe we were fish before, maybe we would breed underwater. We are 70% of water, and you feel so good in the water, no? You weigh less, such a nice feeling of this freedom, of this the water around you and in you. Yeah, I think any sport without motor, how you say, not motorized in the ocean, will make you feel maybe part of the ocean, yes. And especially if you're just using the ocean, you can feel a bit part of it, yeah, for sure.
Beautiful. Thank you so much.
Thank you.
Auch das Gespräch mit Martha klingt noch nach. Ich bin sehr beeindruckt von ihrem Mut, sich gegen Widerstände durchzusetzen und ihrer Kraft, den eigenen Weg zu gehen. Diese Stärke habe ich auch bei Margarida gespürt. Sie ist mein nächster Gast und Künstlerin, die mit Azulejos arbeitet. also den typischen portugiesischen bemalten Kacheln. Mit ihrer Kunst hält sie die lange Tradition Portugals lebendig. Um sie zu treffen, fahre ich ins Landesinnere nach Silves, die einstige Hauptstadt der Mauren an der Algarve.
Hola, boa tarde. Oh, it looks amazing. Hi, hello. How are you?
Fine, thank you. And you?
Oh, thank you so much for having us. What a cool place.
Thank you.
Margarida empfängt mich auf der Terrasse ihres Hauses, was zugleich auch ihr Atelier ist. Sie lächelt offen, ihre Ausstrahlung ist super herzlich und ich fühle mich sofort willkommen. Wir stellen uns an einen Tisch auf ihrer Terrasse, der zwischen ganz vielen Pflanzen eingebettet ist und auf dem sie schon einige ihrer Keramikarbeiten bereitgelegt hat. Sie spricht kaum Englisch und mein Portugiesisch ist leider auch noch sehr rudimentär, aber doch verstehen wir uns irgendwie. Viel läuft über Gesten, Mimik und ja, dieses sofortige Gefühl einer Verbindung zu einem Menschen aufzubauen.
That is the tiles are in the kitchen, in the palace, okay? Mm-hmm. And have a little flowers, okay? Mm-hmm. Look, mate. Little flower for mm-hmm. flowers for and that is the same flowers but mm-hmm. inside have a different work mm-hmm. birds sheep mm-hmm. ducks mm-hmm. dogs okay mm-hmm. very very different mm-hmm.
Margarida zeigt mir, wie mehrere Kacheln zusammengehören. In den Ecken dieser Kacheln finden sich Symbole, die sich zu einem Muster dann verbinden, wenn man sie zusammenlegt. Aber in der Mitte können ganz unterschiedliche Motive stehen. Und dennoch steht am Ende ein harmonisches Ganzes. In Portugal begegnet man diesen Kacheln überall. Azulejos. Kunstvoll bemalte Keramikfliesen, die Fassaden, Kirchen und auch Bahnhöfe schmücken. Der Name stammt aus dem Arabischen und bedeutet kleiner, polierter Stein. Ursprünglich von den Mauren auf die Iberische Halbinsel gebracht, entwickelten sich die Kacheln im 15. und 16. Jahrhundert in Portugal zu, ja, fast einer eigenen Kunstform. Besonders macht sie, dass sie nicht nur dekorativ sind, sondern auch Geschichten erzählen. Biblische Szenen, historische Ereignisse oder ornamentale Muster. Nach dem Erdbeben von Lissabon 1755 erlebten sie einen Aufschwung als Schmuck, aber auch als praktischer Schutz vor Hitze und zum Beispiel auch Feuchtigkeit. Und auch an der Algarve prägen diese Kacheln das Bild. In Städten wie Faro, Tavira, Silves oder Lagos schmücken sie Kirchen, Kapellen und vereinzelt auch ganze Fassaden. In Blau und Weiß leuchtend erzählen sie oft von Szenen, die ein Stück portugiesische Geschichte wiedergeben. Während mir Margarida weitere Kacheln zeigt, erzählt sie mir von ihrer eigenen Geschichte. Sie wurde in Mosambik geboren, ihre Familie lebte aber zuvor an der Algarve. Mit 12 zog sie dann nach Portugal zurück, zunächst in die Nähe von Lissabon. Und mit 19 entschied sie sich für die Algarve und blieb. Ich frage sie, warum sie sich für die Algarve entschieden hat. Margarida lächelt und versucht es mir begreiflich zu machen. Die Abwechslung der Landschaft, die Nähe zum Meer, die Lebensqualität und dabei leuchten ihre Augen, wenn sie von der Algarve erzählt. Sie erzählt mir von Reisen und dann vom Heimkehren und davon, dass sie sich nirgendwo so zu Hause fühlt wie hier.
How can we imagine, well, you're living here on the second floor. And how does a day look like for you? What's a typical day?
Oh, I wake up, I eat something, and I come to a atelier, okay, mm-hmm. for make for painting. Mm-hmm.
And do you think about what you're going to produce before, or is it like a intuitive? Oh, let's see what comes out.
Sometimes, okay. Mm-hmm. I need make something because I have orders, mm-hmm. okay. Mm-hmm. But sometimes I make something I like. Mm-hmm. It's my life.
Und dann führt sie mich in den kleinen Atelierraum. Um uns herum türmen sich ihre Werke. Also wirklich alles steht voll. Regale voller Figuren, bunte Fliesen, Objekte hängen von der Decke, stehen auf jedem freien Platz. Margarida will mir alles zeigen und erzählt mir die Geschichten dazu. Auf Portugiesisch, Englisch und mit Händen und Füßen.
That is my princesses, the art perdidas. I don't know. São as minhas princesas dos corações perdidos.
Forgotten? The forgotten
yes,
art?
Yes. No, it isn't forgot. I don't know where, okay?
The lost art.
Yes.
Schließlich darf ich selbst auch noch eine Kachel bemalen und ich sag euch, das ist gar nicht so einfach, wie es aussieht. Ich darf mir ein Motiv auswählen und natürlich wähle ich das Motiv, das zu Margarida passt, eine Margarite. So bleibt mir eine Erinnerung an diese Begegnung mit einer wirklich beeindruckenden Frau, die Tradition und persönliche Kreativität verbindet. Am Ende meiner Reise stehe ich am Leuchtturm von Cabo de São Vicente. Das Licht dieses mächtigen Leuchtturms leuchtet bis zu 60 Kilometer weit über den Atlantik. Seit 1846 ist dies einer der stärksten Leuchttürme Europas. Während die Sonne im Meer versinkt, wird dieser Ort für mich irgendwie zum Sinnbild für Aufbruch. Und dafür, dass uns jede Reise irgendwie auch immer verändert. Wenn ihr nun Lust bekommen habt, selbst aufzubrechen, Edelweiß fliegt euch bequem und ganzjährig direkt nach Faro, dem Tor zur Algarve. Alle Orte, an denen ich unterwegs war, von den Höhlen über das Hinterland bis zu den Städten, findet ihr wie immer in unseren Shownotes verlinkt. Und nicht vergessen, ab dem 9. September gibt's auf dem YouTube-Kanal von Fly Edelweiß das begleitende Videomaterial. Das Fazit meiner Reise: Die Algarve ist wirklich weit mehr als nur Sonne und Strand. Sie ist ein Ort voller Landschaft, Kultur, Geschichte und spannender Begegnungen. Muito obrigada und bis bald!